Zittern. Die meisten werden ja wissen, es ist ein bisschen eine Krankheit, die mich bewegt. Lasst euch nicht ablenken davon. Ich lese einen Text, der indirekt oder eigentlich direkt mit Pfingsten zu tun hat, aber vielleicht an Pfingsten gar nicht so oft gelesen wird. Ich fange an mit einem Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesu, und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äcker oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir haben hier zwei Auswirkungen, möchte ich sagen, von Pfingsten. Die eine ist uns geläufig: Kraft, Zeugnis geben, Wortverkündigung. Das hören wir gern und das ist uns bekannt zu Pfingsten. Ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Die andere Auswirkung ist eigentlich eine Liebesgemeinschaft in der Gemeinde. Niemand musste Mangel leiden, weil die Leute füreinander gesorgt haben. Die Äcker hatten, verkauften sie, brachten das Geld, legten es zu Apostelfüßen und die verteilten das und sorgten, dass die Armen und nicht so Beduchten etwas bekamen. Meiner Meinung nach sind es zwei Auswirkungen von Pfingsten. Wir brauchen nicht nur an die kraftvolle Verkündigung zu denken, sondern auch an diese innere Wirken der Liebe, was in einer Gemeinde geschehen kann und unter Christen, die unter die Kraft des Heiligen Geistes kommen. Liebe, die sogar den Besitz teilt. Liebe, die beschrieben wird als ein Herz und eine Seele. Und stellt euch mal eine Gemeinde vor, die nicht nur 20 Leute waren, sondern mehrere, große Anzahl. Ein Herz und eine Seele. Und wie gesagt, die den Besitz teilt. Es muss schon Liebe sein, weil denn wenn es ans Geld geht, wird es schwierig. Wenn es an den Besitz geht, und dann ist es doch noch so, wenn ich mein Geld abgeben soll, damit irgendwelche Leute empfangen, die ich vielleicht gar nicht kenne, wie in dieser Gemeinde damals mehrere tausend Leute, da fallen mir doch tausend Gründe ein, was dagegen spricht. Wenn ich mein Zeug verkaufe und jemanden gebe, die sollen doch erstmal selber arbeiten, die sind doch selber schuld, oder die werden doch vom Sozialamt versorgt, oder die haben doch einen viel größeren Flachbildschirm wie ich, und so weiter und so fort. Wir kennen, wenn wir auf unser Herz hören, doch so viele Überlegungen, die uns durch den Kopf gehen, wenn es darum geht, aus Liebe unser Geld, unser Hab und Gut zu teilen. Die Empfänger nutzen das doch nur aus und so fallen uns viele Sachen ein. Mag richtig sein und manches mag berechtigt sein und manches vielleicht auch nicht. Aber mal andersrum gedacht, Jesus hätte 1000 Argumente gehabt, sein Leben nicht für uns aus Liebe zu geben. Allein in meinem Leben, wie oft enttäusche ich ihn? Und habe ich ihn enttäuscht? Und er probiert es wieder. Jesus hätte 1000 Argumente gehabt, nicht ans Kreuz zu gehen aus Liebe. Er hat es getan. Liebe ist ein Werk des Heiligen Geistes. Als Gabe oder als Frucht. Als Gabe, wie hier zu Pfingsten, plötzlich, mehr oder weniger plötzlich, waren die Herzen verändert. Die Gemeinde war voller Liebe und Fürsorge zueinander und zu anderen Menschen. Steht an anderer Stelle in der Bibel, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn wir irgendwo Liebesdefizit haben, wenn wir merken, wir können oder wollen oder haben Schwierigkeiten, jemanden zu lieben oder andere zu lieben, vielleicht sogar unseren Partner, unsere Kinder vielleicht oder unseren Nachbarn, dann dürfen wir doch auch mal an Pfingsten denken und sagen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das kann von einem Moment auf den anderen mich verändern. Ich habe eine Begebenheit in meinem Leben, da ist mir ganz bewusst, da ist von einem Moment auf den anderen mein Herz verändert worden. Durch den Heiligen Geist. Ich habe binnen weniger Minuten eine ganz andere Einstellung zu den Menschen gehabt, wie vorher, zu bestimmten Menschen. War eine konkrete Situation. Manchmal wird uns das so gegeben und wir dürfen das suchen. Wenn wir an den Heiligen Geist glauben, dürfen wir sagen, Heiliger Geist, gieß die Liebe Gottes in mein Herz aus, dass auch ich mit dieser Liebe weitergebe. Die Liebe Gottes ist aber auch eine Frucht des Geistes, wie wir in Galater 5, 22 lesen können, gehört zur Frucht des Geistes, dass der Heilige Geist Liebe bewirkt. Durch Gemeinschaft, durch Leben im Geist, mit ihm darf das wachsen. Wenn dir Liebe zu ... mangelt, zu irgendjemand oder auch zu einer ganzen Gruppe von Menschen, wenn der Geiz dich hindert, Gutes zu tun, wenn die Vorurteile dich belasten, dass es dir schwerfällt, dann bitte um den Heiligen Geist und lass dein Herz beschenken und verändern. Dieser Text hat auch zwei Blickrichtungen auf die Gemeinde. Ist uns aufgefallen, eigentlich eine unnötige Wiederholung. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauft es und so weiter. Da ist es beschrieben allgemein, was geschieht in der Gemeinde, was geschah. Und dann kommt nochmal Josses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, ein Levit und so weiter, hatte einen Acker, verkauft ihn. Warum das nochmal? Erst die ganze Gemeinde, damit sind wir doch schon aufgeklärt. Aha, die Leute haben ihre Hab und Gut verkauft, wer was hatte, und haben es aufgeteilt. Und jetzt wird nochmal einer genannt. Es waren doch viele, es hätten doch alle genannt werden können. Warum wird einer hervorgehoben, wenn doch andere dasselbe tun? Vielleicht, weil es immer den Einzelnen braucht, auch in einer Gemeinde, auch im Reich Gottes. Wenn der Einzelne nicht tätig wird, werden es auch nicht die vielen. Vielleicht, weil es manchmal einen Initiator, einen Ermutiger, ein Vorbild braucht, an den sich andere hinhängen. Aber wahrscheinlich auch, weil das, was der Einzelne tut, auch wenn es andere auch tun, was der Einzelne aus Liebe tut, von Gott ganz persönlich gesehen wird. Gott nimmt das wahr. Gott sieht uns, was wir tun von Herzen. Und ich denke, es gibt eine Parallele. Gott hat auch so eine zweifache Blickrichtung. Gott sucht und schaut nach dem Einzelnen, um ihm Liebe zuzuwenden, Verheißungen zu geben, zu ermutigen, zu versorgen, ihn zu retten. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er jeden, der an ihn glaubt, und so weiter. Wir kennen diese Bibelstellen. Gott sieht auf den Einzelnen, aber er schaut auch auf die ganze Welt. Und das vergessen wir als Christen manchmal. Wir denken manchmal, es geht nur um mich, dass Gott mich segnet und er ist für mich gekommen, mich zu retten, mich zu heilen, mich zu segnen, mich zu reich zu machen, mir Gutes zu tun. Aber das Reich Gottes ist größer wie mein kleines Reich. Das Reich Gottes ist größer als meine Welt. Die Mission Gottes, die Mission Jesu, als er auf die Erde kam, ist bedeutender als mir ein paar mehr oder weniger kleine oder große Segnungen zu geben. Sie betrifft die ganze Welt. Und damit die Liebe Gottes möglichst viele erreicht, müssen die Interessen des Einzelnen manchmal auch zurückgestellt werden. Da müssen wir unser selbstbezogenes Glaubensbild auch mal korrigieren. Da braucht es Menschen, die Opfer bringen, damit anderen geholfen wird. Menschen, die ihr Leben verlieren um Jesu Willen. Das erklärt vielleicht auch manches Leid und manches, was wir nicht verstehen in der Welt, wie es anderen Christen manchmal geht. Zurück zum Text und zur Geschichte. In der Gemeinde ist was passiert. Auf einmal hatte die Gemeinde eine Aufgabe, einen Schwerpunkt, eine Vision. Viele machen mit Einmütigkeit, im Geiste der Einmütigkeit versorgen sie die Armen und die, die nichts haben. Eine erweckte, lebendige Gemeinde in Einheit. Wünschen wir uns das nicht. Das ist Kraft. Und es wird durch die Gemeinde gebündelt. Und es wird zu einem wirkungsvollen Werkzeug in der Gesellschaft. Aber so eine Einheit, wenn plötzlich eine Gemeinde eine Vision hat, sagt, wir machen jetzt dieses Jahr Evangelisation in Nordhalben, haben wir vor vielen Jahren gemacht, in Münchberg haben wir. Auf einmal war eine gewisse Einmütigkeit da. Oder wir unterstützen das und das Missionswerk. Wir sammeln da und dafür. Das kann auch zum Erwartungsdruck werden. Nicht jeder will das. Und da gibt es die Geschichte von Ananias und Sapphira, die sich anschließt an diesen Text, die ich jetzt mal lese. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können, und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und dann fällt Ananias tot um. Und dann kommt seine Frau später und Petrus fragt, habt ihr das Gut für den und den Preis verkauft? Sie sagt ja, auch gelogen, auch sie fällt tot um. Eine harte Situation. Gottesfurcht könnte man hier bekommen. Eins nach dem anderen. Barnabas, von dem haben wir gelesen, der hat sein Zeug verkauft, wie andere auch, und hat es gebracht. Aufrichtig und barmherzig. Ananias und Sapphira, warum haben die das gemacht? Vielleicht Gruppenzwang, Erwartungsdruck, wollten Insider sein. Eigentlich wollten sie es nicht machen, aber sie waren nun mal in der Gemeinde, wo man das so machte. Wo man sich einig drüber war und ein Herz und eine Seele war, den Armen zu helfen. Und plötzlich waren sie in Zugzwang. Das kann auch dir und mir passieren. Deine Gemeinde, meine Gemeinde macht etwas und ich bin so halbherzig dabei. Und die Sünde, das Problem war nicht, dass sie einen Teil davon für sich beiseite geschafft haben, sondern dass sie so getan haben, als ob sie voll dabei wären, als ob sie das auch gemacht hätten wie alle anderen, einen Schein erwecken wollten, der nicht der Wahrheit war. Sie machen dem Schein nach mit, tun aber nur einen Teil davon, sie heucheln, sie lügen. Sie wollen ein Bild abgeben, Eindruck machen. Vielleicht hatten sie auch Angst, sonst nicht dazugehören. Aber Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Was können wir lernen aus dieser Geschichte? Gottesfurcht. Das ist eine Seite von Gott, die ist uns nicht bewusst. Sind wir froh, dass wir nicht immer sofort umfallen, wenn wir einen Fehler machen, tot umfallen, dass Gott das nicht immer so macht. Gott setzt manchmal Beispiele, die uns zum Nachdenken und zum Umdenken bringen sollten. Tom hat was von Sünde gesagt und Pfingsten. Gottes Furcht sollte uns dazu bewegen, Gott zu fürchten, sein Gebot ernst zu nehmen, Sünde zu meiden. Gott kann züchtigen, um zu erziehen, um zu heiligen, um uns letzten Endes ans Ziel zu bringen. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen, heißt es. Gottes Zucht kann auch dazu beitragen, dass wir der Gefahr entgehen, die Gnade zu billig zu sehen, zu einseitig zu sehen, zu vergessen, dass Gnade nicht kostenlos, nicht umsonst ist. Sie hat den Herrn Jesus alles gekostet, wenn ich auch sie geschenkt bekommen kann. Das kann uns Respekt und Ehrerbietung geben. Das kann uns Wertschätzung für Jesus geben, wenn wir wissen, eigentlich gibt es dafür eine Strafe. Gott müsste das strafen. Und dann dürfen wir dran denken, dass Jesus die Strafe getragen hat. Sowas kann uns helfen, die Gnade nicht billig zu sehen, zu verachten. Züchtigung kann selbst Gnade sein, weil sie uns auf den rechten Weg bringt. Noch was können wir lernen. Der Heilige Geist wird hier beschrieben als jemand, der sich so total mit der Gemeinde identifiziert. Ihr habt nicht Menschen, sondern ihr habt den Heiligen Geist belogen. Eigentlich haben sie die Gemeinde belogen, würden wir sagen. Den Bruder, den Schwester neben sich. Und dann sagt der Petrus aber, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Was heißt es anders, als dass das Herz des Heiligen Geistes in der Gemeinde ist? Und was der Gemeinde geschieht, geschieht dem Heiligen Geist. Und wird die Gemeinde belogen oder billig geachtet oder verachtet, dann ist das geht es dem Heiligen Geist so. Dann kriegt die Bibelstelle betrübt nicht den Heiligen Geist vielleicht nochmal eine erweiterte Bedeutung. Auch auf den Hintergrund von 1. Korinther 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Das Positive dabei, was uns Mut machen darf, wir sollten damit rechnen, dass der Heilige Geist großes Interesse an Gemeinde hat und gern mit der Gemeinde zusammenarbeiten will. Wir sollten damit rechnen, dass in der Gemeinde der Heilige Geist wirkt, dass er da ist, dass die Kraft Gottes wirkt. Unabhängig, ob man zu 20 oder zu 200 da sitzt, unabhängig, ob der Lobpreis laut oder leise ist, ob er nur im Herzen geschieht, der Heilige Geist liebt die Gemeinde und verbindet sich mit ihr und identifiziert sich mit ihr. Der Heilige Geist, ich glaube, der möchte sich auch mit uns hier identifizieren und tut es und möchte mit uns und an uns heute wirken, wo unsere Herzen aufgehen. Wir können daraus lernen, Einheit ist nicht Gruppenzwang. Die Gemeinde muss und braucht nicht Druck auszuüben, um ihre Ziele durchzusetzen. Der Einzelne entscheidet, aber Gott kann ihnen das Herz auftun und er kann sein Herz auftun, mitzumachen. Es geht um Ehrlichkeit. Und in der Gemeinde dürfen wir ehrlich sein. Das ist nochmals, was wir lernen können. Wir müssen kein Sonntagsgesicht aufsetzen, das wir im Alltag nicht haben. Wir können unser Sonntagsgesicht aufsetzen, um zu sagen, wir freuen uns, weil das der Tag des Herrn ist und weil wir Gelegenheit haben, Gottesdienst zu haben und all diese Dinge. Aber nicht, um den anderen zu täuschen, nicht, weil wir uns schämen. Es sollte sogar so weit gehen, dass wir einander Sünden bekennen. Boah, wir bekennen meistens unsere Erfolge, unsere Siege, aber Sünden, das fällt uns schwer. Aber in der Gemeinde sollte Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit möglich sein. Wir sollen nicht täuschen wollen und täuschen müssen, sondern aufrichtig sein. Dazu ist auch eine gewisse Reife von der Gemeinde wertvoll. Wie gehen wir um, wenn jemand sich als schwach oder erweist oder versagt? Nehmen wir ihn an, ermutigen wir ihn? Es geht um Ehrlichkeit in der Gemeinde, vor der Gemeinde und vor Gott. Und noch was, wir müssen nicht den Menschen gefallen, aber wir dürfen Gott gefallen. Wir können ja jetzt sagen, Schwester, ich gar nicht notwendig, dass ich mitmache, ich halte mich total zurück, ich halte mich raus. Wie Petrus zu Ananias und Sapphira sagt, ihr könnt doch nur mitmachen, was ihr wollt. Ja, können sie, kann sich jeder raushalten. Aber du bist nicht gezwungen, dich rauszuhalten. Du kannst mitmachen. Du sollst zwar nicht abhängig sein, den Menschen zu gefallen, aber du darfst doch Gott gefallen. Deswegen kannst du ruhig sagen, ich mache mit, ich gebe auch Opfer, ich bringe mich auch ein. Ich kann doch meinen Gott damit ehren. Wir brauchen uns nicht verbieten, Opfer zu geben. Wir brauchen uns nicht zurückhalten. Es ist eine Chance, es ist ein Segen. Es ist ein Gewinn, wenn wir uns in der Gemeinde einbringen. Ist ja auch interessant, dass die Äcker verkauft haben, nicht gesagt haben, jetzt haben wir Geld und jetzt gebe ich es meinem Nachbarn, von dem weiß ich, der ist krank oder arm oder schwach oder hat Schulden, sondern die haben es in die Gemeinde gebracht und die Gemeinde hat es verwaltet. Ich denke im Sinne des Geistes und die haben Weisheit gehabt, damit zu tun. Deine Kraft, die du in die Gemeinde einbringst, kann potenziert werden, kann verstärkt werden durch die Kanalisation der Gemeinde, mit der sich ja der Heilige Geist verknüpft. Und zu den Gedanken, zu dem Text, was ich gelesen habe und die Gedanken, die ich mit euch geteilt habe, abschließend noch ein paar Verse, die dann folgen. Und da sehen wir, dass das Sinn macht. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Da hat sich was getan. Da war zu Pfingsten die Kraft, zur kraftvollen Verkündigung gekommen. Es war die Kraft und der Segen gekommen, Gott zu loben, auch in neuen Zungen. Und es war gekommen, dass man einander liebt und dass sich eine Atmosphäre der Liebe und Hilfsbereitschaft in der Gemeinde ausgebreitet hat. Ich möchte noch mit uns beten und dass der Heilige Geist an uns